Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, herzlich willkommen. Im Studio ist Miriam Rossius. In Südafrika kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Einwanderer aus anderen afrikanischen Staaten. Plünderungen, brutale Attacken, Mord. Doch die Regierung leugnet die Afrophobie. Fremdenhass passt nicht zum Image der Regenbogennation. Und nicht selten schaut die Polizei tatenlos zu, beklagen Menschenrechtler.
Einem Lkw-Fahrer wurde bei früheren fremdenfeindlichen Angriffen vor den Augen der Polizei mit dem Messer in den Bauch gestochen. Es gibt ein Video von einem Mann, der einen anderen am helllichten Tage umbringt. Aber ich habe auf keiner Polizeiwache ein entsprechendes Fahndungsfoto gesehen. Gruppen wie Sisonke haben Migranten angegriffen und aus ihren Häusern vertrieben, aber wieder wurde niemand festgenommen. Ihre Anführer sind weiter auf freiem Fuß und können ihren Hass predigen.
Warum solche Anführer so starkes Gehör finden, dieser Frage gehen wir gleich ausführlich nach. Aber wir berichten auch davon, wie das Zusammenleben von einheimischer Bevölkerung und Neuankommenden gelingen kann. Diese Geschichte spielt dann in Kamerun. Als erstes aber, wie gesagt, nach Südafrika. Eine extreme Gewaltwelle dort mit Toten und Verletzten machte zuletzt Anfang September Schlagzeilen. Seit dem Jahr 2000 sollen 150 Menschen bei solchen Gewaltausbrüchen getötet worden sein. Die Ereignisse vom September verschwanden bald wieder aus den Meldungen. Doch Schikanen und systematische Diskriminierung sind weiter an der Tagesordnung. Sie treffen Einwanderer und Migrantinnen aus Nigeria, Äthiopien, dem Kongo, Simbabwe oder Mosambik. Wie kann es sein, dass dieser Fremdenhass in Südafrika politisch geduldet und teilweise sogar noch angestachelt wird durch Politiker? Leonie March hat dazu recherchiert.
Mapaseka Mahlaba ist wütend und frustriert. Südafrikaner würden in ihrer eigenen Heimat diskriminiert, klagt sie. Und das über ein Vierteljahrhundert nach Ende der Apartheid. Die anderen nicken, Bürger, die sich in einem Park eines Johannesburger Vororts versammelt haben, um über ihre Sorgen zu reden und die vermeintlichen Ursachen für ihre Misere. Die meisten von ihnen sind arbeitslos, so wie Mahlaba selbst.
The foreigners are taking our jobs. Because if I'm going there to look for the jobs.
Die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Wenn ich mich bewerbe, dann bekommt ein Ausländer den Job, weil er weniger Lohn verlangt und weil der Arbeitgeber für ihn keine Sozialabgaben zahlen muss. Schließlich sind viele Ausländer illegal hier. Und deshalb finden viele von uns keine Arbeit. Wir sind nicht fremdenfeindlich, aber wir Südafrikaner haben Probleme wegen der Ausländer.
Erneut zustimmendes Nicken. Die Arbeitslosigkeit ist in Südafrika gerade über 29% gestiegen, auf den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt. Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Dazu kommen soziale Probleme, Armut, Wohnungsnotstand in den Städten, Kriminalität, Drogen.
There's a lot of drug dealers here in South Africa. They're selling the drugs like sweets.
Es gibt viele Drogendealer hier in Südafrika, die Rauschgift wie Süßigkeiten verkaufen. Unsere Kinder haben deswegen keine Zukunft, aber das scheint niemanden zu interessieren. Wenn wir bei der Polizei einen Dealer anzeigen, ist er morgen wieder auf freiem Fuß. Diese Ausländer sagen uns dann auch frech ins Gesicht, dass wir nichts ausrichten können, weil die Polizisten ihre Freunde sind. Unsere ganze Regierung scheint nicht auf unserer, sondern auf der Seite der Ausländer zu sein. Wir beschweren uns schon lange darüber, aber nichts ist passiert.
Alle in dieser Runde haben Ähnliches zu berichten, alle ziehen die gleichen Schlussfolgerungen und alle haben sich aus diesem Grund einer nationalistischen Bürgerbewegung angeschlossen, die sich Sisonke People's Forum nennt. Sisonke bedeutet übersetzt wir alle. Wie andere gleichgesinnte Organisationen hatte sie Anfang September zu einem nationalen Streik aufgerufen. Es reicht, heißt es auf einem der Flyer, in dem alle sozialen Übel mit Bezug auf Ausländer aufgezählt wurden und der mit der Losung endete: Südafrika für Südafrikaner, das ist keine Fremdenfeindlichkeit, sondern die Wahrheit. Dieser sogenannte Streik endete in Chaos und Gewalt. Zeit zahllose Handyvideos zeigen, wie in und um Johannesburg Läden geplündert und Ausländer auf offener Straße brutal attackiert wurden. Nicht alle Ausländer, sondern jene aus anderen afrikanischen Staaten. Deshalb wird in Südafrika auch von Afrophobie gesprochen. Sie leben häufig in Vierteln, in denen auch ärmere Südafrikaner wohnen, stehen in direkter Konkurrenz um Wohnraum und Arbeit. Dekfa, ein politischer Flüchtling aus Äthiopien, dessen Nachname zu seinem Schutz nicht genannt wird, hatte einen kleinen Laden in einem Township, wie viele afrikanische Migranten.
I create this job, you know. I didn't take from someone's job.
Ich habe diesen Job für mich selbst geschaffen. Ich habe ihn niemandem weggenommen. Aber jetzt habe ich nichts. Sie haben die Tür aufgebrochen und meinen Laden geplündert. Nichts ist übrig. Seit dem Angriff wohne ich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern bei Freunden. Dort, wo wir vorher waren, ist es zu gefährlich. Wir sind schon zu oft angegriffen worden. Vielleicht bringen Sie mich beim nächsten Mal um.
Dekfa sitzt auf einer Terrasse in der Innenstadt von Johannesburg. Die meisten Läden haben geöffnet. Autos und Minibus-Taxis parken in zweiter Reihe. Passanten drängen sich zwischen den Schaufenstern der Ladenlokale und kleinen Marktständen vorbei, die die Bürgersteige säumen. Doch die Angst ist noch da. Einige Ladenbesitzer haben private Sicherheitskräfte angeheuert. Denn auf den Schutz der Polizei hoffe hier niemand, sagt Wusumusi Sibanda, der Vorsitzende des African Diaspora Forum.
Einem Lkw-Fahrer wurde bei früheren fremdenfeindlichen Angriffen vor den Augen der Polizei mit dem Messer in den Bauch gestochen. Es gibt ein Video von einem Mann, der einen anderen am helllichten Tage umbringt. Aber ich habe auf keiner Polizeiwache ein entsprechendes Fahndungsfoto gesehen. Gruppen wie Sisonke haben Migranten angegriffen und aus ihren Häusern vertrieben, aber wieder wurde niemand festgenommen. Ihre Anführer sind weiter auf freiem Fuß und können ihren Hass predigen.
Sibanda meint Südafrikaner wie Zweli Ndaba, den Vorsitzenden des Sisonke People's Forum. Auch in den südafrikanischen Medien wurde er als Drahtzieher der letzten fremdenfeindlichen Gewalt bezeichnet. Darauf angesprochen, weist er jedoch jede Verantwortung von sich.
Was die Gewalt angeht, kann ich nur sagen, dass die Leute sehr unter diesen sozialen Übeln leiden. Sie sind wütend, weil die Regierung sie nicht anhört und das führt zu Gewalt. So etwas können wir nicht kontrollieren und ich habe sie auch nicht dazu angestachelt. Wir haben den Leuten lediglich ein Forum gegeben, um auszudrücken, was hier schiefläuft. Wir haben schließlich Meinungsfreiheit in Südafrika.
Ein paar Straßen weiter sitzt Migrationsforscher Jean-Pierre Misago in seinem Büro der Johannesburger Witwatersrand-Universität. Die Ursachenforschung sei eindeutig, sagt er.
Xenophobic violence is not an irrational outburst.
Fremdenfeindliche Gewalt ist keine irrationale oder spontane Eruption. Dahinter stehen politische und ökonomische Interessen lokaler Gruppen. Traditionelle Anführer, Bürgerinitiativen, Vereine lokaler Geschäftsleute. Sie nutzen die Stimmung aus und schüren die Gewalt. Aber eigentlich geht es ihnen darum, die Konkurrenz zu vertreiben, die eigene Position zu stärken und damit auch wirtschaftlich zu profitieren. Wir nennen das Mikropolitik und die ist zentral, wenn es darum geht, die Gewalt gegen Ausländer zu erklären.
Doch diese Mikropolitik kann nur dann solche Macht entfalten, wenn die Makropolitik versagt. Misago hat ein Frühwarnsystem mitentwickelt, das sich Xenowatch nennt, doch es krankt daran, dass die Behörden nicht auf solche Warnungen reagieren. Das Schema ist seit der ersten massiven fremdenfeindlichen Gewalteskalation 2008 ähnlich. Die Regierung reagiert erst mit einiger Verzögerung. So äußerte sich auch Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa erst ein paar Tage nach den Attacken im September.
Over the past few days, our country has been deeply traumatized and troubled.
In den letzten Tagen hat unser Land Traumatisches erlebt, Gewalt und Kriminalität, die gegen Ausländer sowie unsere eigenen Bürger gerichtet war. Diese kriminellen und zerstörerischen Taten sind nicht durch Wut oder Frustration zu rechtfertigen. Es gibt keine Entschuldigung dafür, Häuser und Geschäfte von Ausländern anzugreifen, ebenso wenig wie für Fremdenfeindlichkeit, andere Formen der Intoleranz oder die Plünderung und Zerstörung von Geschäften, die Südafrikanern gehören.
Der Präsident lobt die Polizei für ihr so wörtlich schnelles Eingreifen und betont, dass die Strafverfolgungsbehörden die Täter zur Verantwortung ziehen werden. Die Erfahrung ist eine andere. Obwohl es diverse Videoaufnahmen gibt, sind Verurteilungen selten. Von einem Aktionsplan ist die Rede, doch der stammt aus dem Jahr 2001 und hat seitdem offensichtlich keine Wirkung entfaltet. Um die diplomatischen Beziehungen nicht zu belasten, hat Ramaphosa Gesandte in die Heimatländer der Opfer geschickt und sich für die Gewalt entschuldigt. Gleichzeitig betont er wiederholt, etwa gegenüber der BBC:
South Africans are not xenophobic. South Africans do not hate other foreign nationals.
Südafrikaner seien nicht fremdenfeindlich, behauptet Ramaphosa. Das hatten schon seine Vorgänger Mbeki und Zuma nach den Attacken in den Jahren 2008 und 2015 betont. Es komme einer Verleugnung des Problems gleich, meint Migrationsforscher Jean-Pierre Misago.
Der Grund für diese Verleugnung hängt mit dem Image Südafrikas als Regenbogennation zusammen. Wie erklärt man, dass die Regenbogennation keine Ausländer mag? Außerdem wird dadurch verschleiert, dass die Gewalt in vielen Fällen durch Aussagen oder Handlungen von Politikern geschürt wird.
Es gibt viele Beispiele für derartige Aussagen von Parteifunktionären, Ministern und Ministerpräsidenten. Etwa, dass 80% der Innenstadt Johannesburgs von illegalen Einwanderern regelrecht besetzt seien. Oder dass staatliche Kliniken überlastet seien, weil zu viele Ausländer die Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen. Aussagen, die durch keinerlei Fakten gestützt, sondern im Gegenteil widerlegt werden können. Der Ausländeranteil ist in Südafrika nicht höher als im weltweiten Durchschnitt.
Es liegt eine strukturelle Fremdenfeindlichkeit zugrunde, die sich etwa darin ausdrückt, dass Migranten Ansprüche verwehrt werden, die ihnen zustehen, wie der Zugang zu Kliniken. Südafrika bricht seine eigenen Gesetze und wendet andere selektiv an.
Die Auswüchse dieser Politik sind in Vierteln wie der Innenstadt Johannesburgs unübersehbar. Jeder ausländische Händler hier kann davon erzählen. Zum Beispiel Tadesi. Wieder nennen wir zu seinem Schutz nur den Vornamen. Vor 16 Jahren ist er als politischer Flüchtling nach Südafrika gekommen, angezogen vom Image der Regenbogennation. Aber auf einen Aufenthaltstitel wartet er bis heute.
I don't have a passport. I only have this Section 22 paper, a piece of paper.
Ich habe keinen gültigen Pass mehr, sondern nur noch dieses Papier. Darauf steht, dass bald über meinen Fall entschieden werde. Bald, seit 16 Jahren. Seitdem muss ich es alle 2 bis 3 Monate erneuern. Mal heißt es, es stimme etwas nicht. Ein anderes Mal, die Akte sei verschwunden, das Registrierungssystem offline, die Bearbeitung nicht komplett und so weiter. Nur weil ich die Beamten nicht bezahle.
Er ist nicht allein mit seiner Klage. Die weit verbreitete Korruption bei der Einwanderungsbehörde ist ein offenes Geheimnis. Ebenso korrupt seien viele Polizisten, erzählt er weiter.
Ich halte mich hier mit den Einnahmen aus diesem kleinen Geschäft über Wasser, verkaufe Klamotten, werde nicht kriminell. Aber selbst diese bescheidene Existenz wird einem schwer gemacht. Polizisten und andere Beamte kommen regelmäßig vorbei und verlangen mehr oder weniger offen Schmiergelder. Wer nicht zahlt, wird Provokateur genannt. Und keiner hier will als jemand gelten, der staatliche Autoritäten provoziert.
Etliche Fälle sind bekannt, aber nichts ändert sich. Die Regierung ist offenbar taub auf beiden Ohren, denn sowohl Migranten als auch Einheimische beklagen, dass ihre Beschwerden nicht gehört werden. Beim Treffen des Sisonke People's Forum ist auch das ein Thema. Vor seinen Anhängern zählt der Vorsitzende Zweli Ndaba auf, wie viele staatliche Stellen er schon angeschrieben und um Unterstützung gebeten hat. Auch Treffen habe es gegeben, aber nichts sei daraufhin passiert.
In South Africa, the government or the leaders of South Africa,
die Regierung in Südafrika vernachlässigt die Bevölkerung. Sie hört nicht einmal zu. Deshalb erheben wir die Stimme für die Ärmsten der Armen. Sie sollen endlich die Früchte der Freiheit genießen können. Der ANC regiert nun bereits 25 Jahre, aber wir haben nur Narben vorzuweisen. Das Einzige, was unsere Regierung gut kann, ist, ihre eigenen Taschen zu füllen.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Gewalt wieder eskaliert. Darüber sind sich alle einig. Viele Einwanderer, deren Heimat zwar arm, aber sicher ist, sind deshalb dorthin zurückgekehrt oder denken darüber nach. Flüchtlinge haben diese Option nicht. Hunderte hatten deshalb in den letzten Wochen vor den Büros des UN-Flüchtlingshilfswerks kampiert und gefordert, in andere Länder umgesiedelt zu werden. Doch das UNHCR sieht dafür weder einen Anlass noch eine Möglichkeit. Für den Vorsitzenden des African Diaspora Forums, Vusumuzi Sibanda, bedeutet das:
Wir haben begriffen, dass wir uns nicht auf die Hilfe dieser internationalen Organisationen und Regierungen verlassen können. Wir werden uns also an die höchsten Gerichte im Land wenden. Denn in Südafrika gibt es gute Gesetze. Das Problem ist die Umsetzung. Wir werden jeden anprangern, der die in der Verfassung garantierten Rechte ad absurdum führt. Und wir werden diese Klagen, wenn nötig, auch vor internationale Gerichte bringen.
Der Druck auf die südafrikanische Regierung nimmt also von allen Seiten zu. Aber ob er Wirkung zeigen wird, ist offen. Zweifel sind angesichts vieler anderer drängender politischer, wirtschaftlicher und sozialer Probleme im Land leider angebracht.
Leonie March über Südafrikas Hass auf andere Afrikaner. Und sie hat es zum Abschluss erwähnt, viele ausländische Staatsangehörige fühlen sich so bedroht, dass sie zurück in ihre Heimat möchten. Anders sieht es in Kamerun aus. Hier haben etwa 270.000 Menschen aus der benachbarten Zentralafrikanischen Republik Zuflucht gesucht. In dem Land herrscht seit 2013 Bürgerkrieg. Ende Juni haben die beiden Staaten und das UN-Flüchtlingswerk zwar ein Rückkehrabkommen geschlossen, doch wer sich in Kamerun halbwegs eingerichtet hat, möchte gern bleiben. Nicht nur, weil die Lage in Zentralafrika noch äußerst schwierig ist, sondern weil sich viele Geflüchtete willkommen fühlen und in Kamerun Anschluss gefunden haben. Anne-Françoise Weber erzählt davon. Die Nachrichten, die die zentralafrikanischen Flüchtlinge in Kamerun aus der Heimat erreichen, sind nicht gut. Die Entwaffnung der 14 Milizen, die sich im Februar zu einem Abkommen mit der Regierung durchgerungen haben, geht nur schleppend voran. Immer wieder gibt es Kämpfe. Für Amadou Sardaouna ist klar, dass die Zeit der Rückkehr noch nicht gekommen ist. Er ist 2014 aus der Zentralafrikanischen Republik nach Kamerun geflohen. Hier hat er sich als Schuster in Manju, einer Kleinstadt im Osten des Landes, niedergelassen und fühlt sich willkommen.
Die Menschen, die uns aufgenommen haben, haben kein Problem mit Flüchtlingen. Sie verheimlichen uns nichts, sondern zeigen uns viele Wege, wie wir unseren Unterhalt verdienen können.
Umgekehrt habe er schon 4 jungen Kamerunern und auch 5 Landsleuten sein Handwerk beigebracht, erklärt Sardaouna stolz. Wie er leben 70% der zentralafrikanischen Flüchtlinge meist gut integriert in Dörfern und Städten Kameruns, erklärt Basseme Koulimouchi, bis vor kurzem Chef des UNHCR-Büros in der nahegelegenen Stadt Bertoua. Schon 2003, als ein erster Bürgerkrieg die Zentralafrikanische Republik erschütterte, begannen die Menschen von dort ins Nachbarland zu fliehen.
Manche hatten bereits Verbindungen zur Lokalbevölkerung, manche waren mit dem Land vertraut. Denn viele dieser Flüchtlinge sind Viehzüchter. Sie kannten die Gegend schon, weil sie von Weidegrund zu Weidegrund ziehen. Aufgrund dieser sozialen, historischen und wirtschaftlichen Beziehungen kamen viele Menschen hierher. Und Kamerun hat diese Politik der offenen Türen, sodass die Leute sich niederlassen konnten, wo sie wollten.
Erst als 2014 nach besonders schweren Gewalttaten in der Zentralafrikanischen Republik die Flüchtlingszahlen weiter stiegen, wurden auch 7 große Aufnahmelager eingerichtet. Von dort sind nun seit Oktober schon 3 Buskonvois mit schätzungsweise rund 1000 Menschen in die Zentralafrikanische Republik zurückgekehrt. Amadou Sardaouna erklärt am Telefon, warum sie sich aufmachen.
Wer jetzt zurückkehrt, gehört zu den Bedürftigsten. Sie haben nichts und erhalten keine humanitäre Hilfe. Ihre Lebenssituation hier in Kamerun ist schwierig. Deswegen haben sie sich für eine Rückkehr angemeldet. Nicht, weil die Bedingungen vor Ort besser geworden wären.
Denn in der Zentralafrikanischen Republik können die Menschen noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, sondern werden in neu geschaffenen Aufnahmelagern empfangen. Ousmane Aliou, Koordinator der Plattform Kautal, die sich um zentralafrikanische Flüchtlinge in der ganzen Region kümmert, weiß, dass zentralafrikanische Politiker bei Besuchen in Kamerun die Rückkehr in leuchtenden Farben ausgemalt haben. Doch nun heiße es:
Les organisations humanitaires et les autorités sont en train de négocier avec.
Die humanitären Organisationen und die Behörden verhandeln mit den Menschen, die die alten Häuser dieser Flüchtlinge übernommen haben. Sie sollen diese verlassen. Die Wohnungen müssen instand gesetzt werden. Wo die Häuser zerstört sind, muss geschaut werden, wie die Besitzer beim Wiederaufbau unterstützt werden können, bevor sie zurückkehren. Das wird Monate oder 1 bis 2 Jahre dauern. Das ist ein langwieriger Prozess und keine Sofortmaßnahme.
So haben sich die 4000 Flüchtlinge, deren Rückkehr bis zum Jahresende geplant ist, die Ankunft in der Heimat sicher nicht vorgestellt. Aliou hört schon von den Ersten, die doch lieber in Kamerun bleiben wollen. Hier immerhin hält die Willkommenskultur noch an.
Bislang haben wir noch keine Drohungen oder Druck von den Kamerunern oder ihren Behörden erhalten. Selbst wenn es da politischen oder diplomatischen Druck geben sollte, ist das noch nicht bei der Bevölkerung angekommen.
Das Rückkehrabkommen, das die kamerunische, die zentralafrikanische Regierung und das UN-Flüchtlingswerk Ende Juni geschlossen haben, hält Aliou für verfrüht und für ein politisches Manöver, um der internationalen Gemeinschaft zu zeigen, dass das Land für die 2020 geplanten Wahlen bereit sei. Befriedet sei es aber noch lange nicht. Kein Wunder also, dass Amadou Sardaouna, der von den Flüchtlingen in Manju zu ihrem Sprecher gewählt wurde, aus seinem kleinen Büro Anfang November berichtet:
Seit heute Morgen sind hier in mein Büro mehr als 60 Menschen zur Anmeldung gekommen. Sie sind aus der Zentralafrikanischen Republik geflohen, genau aus den Regionen, in die andere jetzt zurückgekehrt sind.
Fast 400 Neuankömmlinge haben sich in den vergangenen 2 Monaten bei ihm gemeldet, erzählt Sardaouna. Neue bewaffnete Auseinandersetzungen treiben sie in die Flucht. Dazu kommt die mangelnde Infrastruktur. Sein Appell an die internationale Gemeinschaft lautet:
Stellen Sie Untersuchungen über die Entwaffnung in unserem Land an und helfen Sie den Flüchtlingen in den Gastländern, damit unsere Kinder Zugang zu Bildung haben und zu Gesundheitsversorgung. Das ist das Wichtigste.
Denn Sardaouna weiß auch, dass viele seiner geflüchteten Landsleute sich schon aus lauter Verzweiflung auf den gefährlichen Weg nach Europa gemacht haben. Und nicht wenige sind dabei ums Leben gekommen.
Anne-Françoise Weber berichtete, wie Flüchtlinge in Kamerun Unterstützung finden. Und wenn Sie der Meinung sind, ein bestimmtes Land ist in der Weltzeit zu kurz gekommen oder Sie sind einfach neugierig auf ein konkretes Auslandsthema, dann schreiben Sie uns weltzeit@deutschlandradio.de. Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge, schauen uns alle an und senden dann kurz vor Weihnachten eine Weltzeit nach Ihren Wünschen. Weltzeit@deutschlandradio.de, das ist die Adresse. Schon lange vor Weihnachten im Podcast, nämlich als eine der nächsten Sendungen hier, die USA und der Ukraine-Konflikt. Für diese Weltzeit verabschiedet sich Miriam Rossius. Tschüss.